Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Nix wird mit der ersten Austro-Ampel die Verhandlungen für eine Dreierkoalition von ÖVP, SPÖ und Neos im Bund sind geplatzt. Die Neos steigen aus. Das hat Parteichefin Beate Meindl-Reisinger bekannt gegeben. Schuld am Crash sei die SPÖ und allen voran Andreas Babler gewesen, sagte zum Beispiel der ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Es waren die Rückwärts gewandten Kräfte innerhalb der SPÖ. Was ist das eigentlich? Ja, mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt den langjährigen SPÖ-Clubobmann und OE24-TV-Experten Josef Czap bei uns im Studio. Ja, rückwärts gewandte Kräfte innerhalb der SPÖ seien die Schuldigen gewesen, warum die Neos nach 95 Tagen plötzlich sagen, na, das wird nichts. Wie sehen Sie das?
Also ich habe mir das genau heute angehört, die Stellungnahme der Meindl-Reisinger, der Vorsitzenden der Neos. Und ich muss ehrlich sagen, was mich etwas irritiert hat, war, ich habe die üblichen Überschriften von ihr gehört. Diesmal aber mit einem enttäuschten Blick, dass sie da nicht mehr erreicht haben, dass die anderen nicht beweglicher waren. Aber natürlich, sie hätte schon mehr im Detail sagen können, womit sie gerechnet hat, dass dann ein Kompromiss, ein fester Kompromiss für eine ganze Regierungsperiode. Sie sagt ja, das muss ja über die 5 Jahre hinaus noch reichen, muss ein echtes eine Zukunftserzählung haben. Und das war ein bisschen dürftig, weil wenn man zum Beispiel sagt, wie sie das gegen Ende ihrer Stellungnahme gemeint hat, Föderalismus ist ein entscheidender Punkt, Gesundheitsreform, der Rückzug der Parteien und was auch immer. Sie hat ein paar so Punkte gehabt. Allein beim Föderalismus hätte ich mich gefragt, was schlägt sie vor? Die Auflösung der Landtage oder keine Landesregierungen mehr oder Abbau der Länderbürokratien? Wie will sie das durchsetzen? Gesundheitsreform, was will sie da für Schritte setzen? Zu Pensionen hat sie das Antrittsalter angeregt zu erhöhen. Also sie hat ein paar so Punkte gehabt und jetzt frage ich mich langsam, wenn sie sich da zurückzieht, ja, und zugleich aber einbekennt, Kompromisse sind entscheidend, wenn man eine Regierung bilden will. Ja, wenn ich aber das nicht schon vorher weiß, dass die anderen zwei Parteien relativ weit entfernt sind inhaltlich, dann ist es besser, ich lasse mich gar nicht erst auf Koalitionsverhandlungen ein, weil das ist ja absehbar, dass es dann große Kompromisse von allen dreien bedarf. Und da, glaube ich, da hätte sie viel mehr diesbezüglich sagen können. Und einer der wichtigsten Punkte, ich will es bei der Einleitung nicht zu lang sein, aber einer der wichtigsten Punkte ist ja, 37 Jahre ist die ÖVP in der Regierung. 37 Jahre. Die letzten Jahre, Nehammer verantwortlich als Bundeskanzler, eines der größten Budgetdesaster, die wir je erlebt haben in Österreich im Rahmen dieser Budgetverantwortlichkeiten einer Regierung. Die jetzige Regierung ist schwarz-grün. Vorher war sie schwarz-blau, aber die ÖVP ist seit 37 Jahren drinnen. Ja. Derjenige, der eigentlich nicht wirklich die wahren Budgetzahlen den Bonins, den Felbermeyers, den Wirtschaftsforschungsinstituten vor der Wahl mitgeteilt hat, nämlich der Herr Brunner, der Finanzminister, der hat kurz gewunken, hat sich nach Brüssel verabschiedet, ist dort jetzt der Kommissar, ja, ist aber einer der Mitverantwortlichen von dem Ganzen und nee, haben wir sowieso. Und dass es da dann krabbelt und grummelt, das wundert mich gar nicht.
Ja, aber trotzdem noch einmal zu den rückwärtsgewandten Kräften innerhalb der SPÖ. Sie hat keinen Namen genannt, aber es war klar, dass damit Andreas Babler gemeint war, oder zumindest habe ich das so verstanden. Sie sagen eher, bei der ÖVP war man da nicht so vorbereitet. Welche Fehler sind da jetzt gemacht worden? Man hat ja 95 Tage miteinander geredet. Es ist ja nicht so, dass man da von heute auf morgen die Notbremse zieht. Ja?
Die Geduld der Menschen in Österreich nähert sich einem Ende. Und zu Recht. Weil wenn das Ergebnis ist, dass ich jetzt wochenlang, man kann schon fast sagen monatelang, Verhandlungen führe und dann kommt das raus, ja, nicht einmal nur ein paar Überschriften, nur Grundsatzeinigungen, dann muss ich sagen, das hat dieses Land nicht verdient. Und wenn ich wirklich ein mehr Vertrauen, mehr Zuversicht in die Zukunft, mehr Glaubwürdigkeit der Politik erreichen will, muss das anders ablaufen. Aber das sage ich da in dem Studio nicht das erste Mal, das habe ich schon vorher gesagt. Das ist einmal einer meiner Hauptpunkte, weil ich muss natürlich immer schauen, dass wenn ich in Regierungsverhandlungen gehe, muss ich mir schon am Beginn die Frage stellen, was wir am Ende des Tages rauskommen. Und da müssen sie im Hintergrund, gibt es immer so Kräfte im Hintergrund, also diese schemenhaften, dunklen Figuren, die da im Hintergrund unterwegs sind, wo ich mir geglaubt habe, die haben einen Einfluss. Die habe ich mir anscheinend getäuscht. In Österreich ist es meistens die Sozialpartnerschaft, auf welcher Ebene auch immer, wo ich denke, dass die einen gewissen Einfluss haben. Aber das ist jedenfalls etwas, was mir etwas erstaunt, wo ich etwas erstaunt bin. Wie ich gehört habe, am Beginn, wo wir am Parteitag einen neuen Vorsitzenden gesucht haben, 32-Stunden-Woche, völlig irreal, davon ist aber auch eigentlich jeder abgerückt. Erbschafts- und Vermögensteuer, wenn du das nicht so präsentierst, dass nicht die Mehrheit der Österreicher Angst bekommt, dass sie auch betroffen sind. Mein Enkel, der soll auch mal was haben, oder jetzt habe ich ein Haus, das ist jetzt über der Grenze bei der Vermögensteuer, wie viel muss ich dann zahlen? Wenn ich nicht konkret das schon von Anfang an darstellen kann, sodass, wenn ich es in Verhandlungen einbringe, mit ÖVP und mit den NEOS, dann die auch gezwungen sind, flexibler zu sein, weil die Stimmung in der Bevölkerung eine ganz andere ist, dann hast du eine Chance. Wenn ich merke, ich habe keine Chance, habe ich nur mehr die Frage, will ich es haben, dass ich bei meinen Punkten, die sich nicht mehrheitsfähig durchsetzen lassen, bleibe oder rufe gleich den Kickl zum Kanzler aus. Das sind im Endeffekt die Varianten, die du dann hast. Aber mein Hauptpunkt ist schon auch, dass das die NEOS sich so einfach machen. Ja, sie einfach abseilen und sagen, wenn es Neuwahlen gibt, ich bin nicht dabei gewesen, die anderen zwei sollen die Hauptverantwortung tragen, ich bleibe bei meiner sauberen, reinen Linie. Das ist mir irgendwie bei allem Respekt vor ihrer Abschiedsrede heute, die war nämlich beeindruckend. Ja. Aber es hat eigentlich da viel, viel gefehlt.
Höre ich da heraus, dass das Verhalten von den NEOS und von der Vorsitzenden der NEOS, der eher verantwortungslos war, nicht der Schritt heute, sondern die Wochen und Monate davor, das hätte man ja gleich sagen können.
Nehmen wir mal an, das Ergebnis von all dem durcheinander jetzt, ist, dass auf alle Fälle einmal ÖVP und SPÖ eine Regierung bilden und weitermachen. Dann sollen die aber ja nicht zum Streiten anfangen, ja, Schuldzuweisungen veranstalten, weil du musst ja dann später im Parlament zusammenarbeiten. Du musst ja dann, wenn du diese Art von schwarz-roter Minderheitsregierung unter Anführungszeichen, sie haben ja nur ein Mandat Mehrheit, wenn du das wirklich entwickeln willst im Parlament, dann brauchst du nicht mit den NEOS streiten, nicht mit den Grünen, mit niemandem streiten, sondern musst eigentlich schauen, dass du die Kompromisse, das war ein positiver Punkt von der Meinl-Reisinger, Kompromisse, die man schon erzielt hat, ist sie bereit zu unterstützen, dass man sie durchsetzt. Wenn ich das aber auch sozusagen auch breiter gestalten will, auch mit den anderen Parteien, es haben ja andere Parteien auch gute Überlegungen, die Grünen, die Blauen und so weiter, dann muss ich aber eine andere Sprache, eine andere Konfliktkultur entwickeln. Aber ich hoffe nicht, dass wenn die jetzt zum Streiten anfangen, wer ist schuld? Ja, warum geht die Titanic beim Eisberg unter? Wenn das die Linie ist, dann endet das in Neuwahlen. Ja, das, glaube ich, ist dann unvermeidbar.
Sind Sie jetzt eigentlich geschockt über das, was da heute passiert ist, oder eher erleichtert, wie zum Beispiel der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der gemeint hat, aus der Zuckerl-Koalition wird nichts, das habe ich ja schon von Beginn an so gesagt, und er setzt eben darauf, dass man jetzt eine Expertenregierung bildet und aus dieser Expertenregierung dann Neuwahlen. Nochmal die Frage, geschockt oder erleichtert? Ja.
Über Expertenregierungen einmal haben wir sogar nicht gehabt. Das war damals, wie Kurz zurückgetreten ist. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht Kurz schon wieder in den Startlöchern ist und wieder zurückkommen will und seine Chance gekommen sieht. Ja, es wurde sogar damals diskutiert unter Viktor Klima, dass die Blauen Experten nominieren sollen, mit denen man dann eine Regierung macht. Also sowas wurde schon x-fach diskutiert. Es gibt keine Experten, die nicht irgendwo eine politische Neigung haben, sagen wir mal so, die nicht irgendwo zuordnerbar sind. Und wenn das so ist, kann man gleich eine Koalitionsregierung machen, ja, auch wenn sie nur eine knappe Mehrheit hat. Aber nur die Perspektive einer Regierung mit einer Stimme Mehrheit, wo du erpressbar bist gegenüber den einzelnen Abgeordneten, gegenüber dem Gesundheitszustand aller dieser Abgeordneten, die alle dann da sein müssen, das halte ich für äußerst riskant, habe nie mich dafür ausgesprochen, dass man in diese Richtung geht. Dann kommt noch was dazu. Es muss jetzt der Nehammer zum Bundespräsidenten gehen, der Bundeskanzler. Und der Nehammer muss dem Bundespräsidenten mitteilen, ich bin gescheitert, ich habe keine Regierung zustande gebracht. Jetzt ist die Frage die, dass der Bundespräsident sagt, na, Herr Bundeskanzler, probieren Sie es noch einmal. Ja. Frage mit wem. Ja. Oder aber er legt zurück, der Nehammer, dann wird der Bundespräsident eine andere Person betrauen müssen. Da hat er schon meiner Meinung nach am Beginn der Verhandlungen einen schweren Fehler gemacht. Er hätte sollen den Stärksten, den Erstplatzierten, dem Herbert Kickl damals, diesen Regierungsauftrag geben. Meiner Meinung nach wäre der gescheitert in relativ kurzer Zeit. Und dann wäre jetzt nicht diese schwierige Situation, dass jetzt auch jeder fragen wird, na, wenn der Nehammer jetzt nicht weitermacht, ja, sondern das zurücklegt, ja, dann wird er wieder vor der Frage stehen, wird er den Kickl beauftragen oder nicht. Sie müssen sich einmal dieses Durcheinander vorstellen. In einem Land, in diesen Zeiten, wo es um Standort geht, wo es darum geht, dass man die Mieten unter Kontrolle kriegt, wo es darum geht, dass nicht die Energiepreise und die Heizkosten über die Decke schießen, wo macht man Obergrenzen, dass man die Preise im Griff hat, dass die Inflation nicht zurückkommt. Die Menschen haben Angst. Ja, die wollen auch Frieden übrigens. Der verdammte Krieg in der Ukraine sollte endlich ein Ende finden. So, in dieser Zeit brauchst du eine starke, handlungsfähige Regierung, die aber gleich über den Tag, in dem Punkt hat die Meinung Reisinger recht gehabt, über den Tag hinaus eine Perspektive entwickelt für künftige Generationen, für die Bildung, für die Finanzierung des Sozialstaates, für die Absicherung des Wirtschaftsstandortes, für das, dass unsere Unternehmen wettbewerbsfähig sind, dass die Arbeitsplätze gesichert sind. Das alles braucht man jetzt. Und jetzt kommt das. Also ich muss sagen, ich bin enttäuscht.
Ja, Mut und Vertrauen, das hat Meinl Reisinger eben gesagt, das braucht es jetzt. Die Frage ist, ob unser Bundespräsident jetzt einen Mut an den Tag legt, und zwar völlig neu zu denken. Und das wird man ja momentan müssen. Eine Variante ist ja, dass eben Türkis oder Schwarz und Rot jetzt zusammengehen. 92 Mandate ist auf jeden Fall eine Mehrheit, wenngleich nicht gerade rasend ausgestattet, aber es gibt ja auch erfolgreiche Minderheitsregierungen in Schweden zum Beispiel. Der schwedische Premier war ja gerade in Wien oder in Dänemark. Da funktioniert das ja auch. Können sich die Roten und die Schwarzen jetzt zusammenraufen? Das, was Stocker gesagt hat, klingt eher nach heftiger Kritik an den Andreas Babler.
Sie fragen jetzt gerade den Richtigen. In meiner Zeit, als ich hochaktiv als Klubobmann war, ja, und damals Wolfgang Schüssel die Wahl verloren hat, hat es eine kurze Zeit die Überlegung gegeben, eine Minderheitsregierung zu machen. Und zwar, damals hat der Gusenbauer den ersten Platz erobert und es hätte SPÖ, Grün und Blau. Ja, genau das wären die drei gewesen. Die waren nicht einmal so abgeneigt. Ja. Es war nur so, dass die Grünen gesagt haben, bitte nicht länger als ein halbes Jahr. Die Blauen haben gar nicht gesagt, die haben damals nicht einmal 10% oder was gehabt in den Umfragen. Also als Wahlergebnis. Und das hat man schon einmal überlegt. Also ich bin dann Bruno Kreisky, eine Minderheitsregierung damals gemacht, mit Unterstützung von Friedrich Peter von den Freiheitlichen. Der Friedrich Peter hat gemeinsam ein Budget unterstützt, so, dass die SPÖ als Minderheitsregierung weiterarbeiten konnte. Das er war Anfang der 80er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. So, und also es ist ja nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnliches ist nur, wenn drei Parteien miteinander eine Regierung bilden wollen. Aber die drei Parteien sollten was lernen. Wenn man in einen Wahlkampf geht, ja, erstens einmal, das gilt an die Adresse der ÖVP, dann bitte wirklich Zahlen, ehrliche Zahlen über das Budget präsentieren und nicht die Menschen beschummeln. Ja, das ist einmal die Oberkatastrophe. Das Zweite ist, nicht Dinge fordern, wo ich weiß, ich habe sonst keinen Partner, mit dem ich das machen kann. Dann ist es sinnlos. Weil dann gehe ich in Verhandlungen, habe nur die Frage, viel Gesichtsverlust, ganzer Gesichtsverlust oder überhaupt der Kopf ist weg. So, das ist doch keine politische Strategie. Das ist ein Unsinn in Wahrheit. Ja. So, das ist einmal das sind die Dinge, die man sich für die Zukunft überlegen muss. Und da sind schon auch die NEOS ein bisschen in der Erziehung. Die haben ein bisschen so ein Konstrukt von Österreich gebildet, die also an der ein bisschen die Entwicklung seit Maria Theresa vorbeigegangen sein muss. Aber ich muss nicht negativ sein. Man soll ja ruhig Fantasien haben, man soll ruhig ein bisschen über den Tag hinausdenken. Aber dann muss man wissen, da muss man eine große Kompromissfähigkeit haben. Das Gleiche trifft auch die steuerpolitischen Vorstellungen, die die SPÖ manchmal geäußert hat und von der ÖVP rede gar nicht, weil die haben ja, bei denen ist mit ihren Vorstellungen überhaupt schwierig. Oder wie hat er das damals gesagt? Der Nirvana in der Fledermaus zu Silvester. Über die ÖVP fällt ihm nichts Lustiges ein, die ist selber lustig. Das ist, glaube ich, das beste Urteil, was man machen kann.
Ja, das ist die Frage, ob Karl Nehammer heute so wirklich aufgelegt ist, lustig zu sein. Ich glaube eher nicht. Da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Fehler hat Karl Nehammer gemacht, abgesehen davon, dass er im Wahlkampf, wie Sie sagen, mit Zahlen operiert hat, die nicht so ganz fundamentiert waren. Welche Fehler hat Nehammer gemacht und sollte vielleicht nicht auch Nehammer ausgetauscht werden und ebenso Babler?
Zuallererst muss ich sagen, über so nebenbei ist die Frage nicht zu diskutieren über Zahlen, die nicht stimmen. Wenn eine Familie sich hinsetzt und sagt, so, was machen wir den nächsten Sommerurlaub? Und der Vater sagt, oder die Mutter, je nachdem, wer die Kasse dort führt in der Familie, verdienen meistens dann eh beide, so wichtig ist das nicht. Wir werden schon sehen nach dem Urlaub, was rauskommt. Oje, jetzt haben wir aber patzig Schulden. Also, das kann sich ja keiner leisten. Die Unternehmer, die gehen in die Insolvenz und sind kaputt. Ja, und die Kasse ist schon auch nicht leisten. Also, und daher kann sich ein Staat und eine Republik überhaupt nicht leisten. Also man muss sich das einmal vorstellen. Man muss immer das unmittelbare Leben der Menschen sehen und was sich die denken, wenn die sowas sehen und sowas erleben und sowas erkennen. Also ich sage immer, wenn Verhandlungen nicht funktionieren, wenn nichts rauskommt, das habe ich schon gesagt, wie die Debatte war, die Untergruppe hat sich nicht geeignet, hat es nach oben geschickt, die oben in der Steuerungsgruppe haben gesagt, nein, das ist nichts, und hat es wieder an die Untergruppe geschickt, da müsst ihr euch einigen. Irgendwo wirst du um personelle Veränderung oder Personalwechsel nicht herumkommen. Die Lösung allein zu glauben, das ist in Österreich immer so ein bisschen, wenn die Spitze eine andere ist, ist alles anders, ist völlig falsch. Weil dann tut die untere Ebene ganz normal weiter, die Spitze schaut ein bisschen schief, ja, muss dann den Kopf halten und wird dann wiederum, ist dann wieder weg. Ja. Das bringt gar nichts. Sondern du musst da dir überlegen, wann ich eine Regierung bilden will. Ja. Was sind wirklich die Schnittmengen? Und wenn ich Schnittmengen habe zwischen den Parteien, wie kann ich das so kommunizieren, dass die Bevölkerung sagt, an das glaube ich jetzt, das Vertrauen kriegen die jetzt und die sollen es einmal probieren, die sollen die Chance haben. Ja? Das war kein Beitrag heute, weil die Mendl-Reisinger hat eine Generalabrechnung eigentlich mit der kompletten, mit dem Verhandlungspartner gesagt. Sie hat zwar freundlich geschaut, freundlich gesprochen, aber eigentlich hat sie gesagt, diese ganzen Verhandlungspartner und die anderen zwei Parteien, die sind die Vergangenheit, ja, und wir sind die Zukunft und wir werden daher mit ihnen nichts machen.
Also eigentlich war das eher eine Wahlkampfrede als absolut. Eine Abschiedsrede.
Absolut. Das war eine Wahlkampfrede. Genauso ja, kommt und sagt, wenn sie sagt, gemeinsame Visionen, wenn sie sagt, Kritik an allem, an den Ländern, an den Sozialpartnern, an die eigene Partei, die hat heute so richtig gegen alles und jedes argumentiert. Ich frage mich, wo liegt dann ihre Kompromissfähigkeit und Kooperationsfähigkeit. Aber noch einmal, ich finde, es war im Endeffekt in der Situation durchaus beeindruckend, aber sie hätte ruhig Schwerpunkte setzen können. Ihre Kritik übrigens an dem Regierungsprogramm der steirischen Landesregierung war völlig berechtigt. Die haben über alles geredet, nur nicht über das, was die Steiermark das Hauptproblem hat, nämlich, dass sie, glaube ich, die zweitmeisten Arbeitslosen hat und dass sie ein Industriestandort ist, der echte Probleme hat. Und da kommen die mit so einem Programm daher.
Das stimmt, aber sie hat schon einen Punkt angesprochen, wo sie eben gemeint hat, so indirekt, dass man auch darüber diskutiert hat, über eine Erhöhung des Pensionsalters und dass eben die beiden Parteien, ÖVP und SPÖ, da überhaupt keinen Kompromiss im Hinterkopf gehabt haben, dass man die Pensionen vielleicht doch das Pensionsalter anheben muss, weil sonst geht sich die langfristige Finanzierung einfach nicht mehr aus.
Darf ich was sagen? Also wenn lauter Flottwels in der Regierung sitzen, schwarze Flottwels und grüne Flottwels, der Verschwender, ja, und dann sollen die Pensionisten den Kopf hinhalten, ja, das finde ich nicht in Ordnung, und dann sollen die einfachen Menschen und der Mittelstand den Kopf hinhalten, das finde ich auch nicht in Ordnung. Und wenn man da nicht einmal bereit ist, wenn ich da in Österreich durchaus was erfreulich ist, ja, Menschen viel Geld haben, ja, die Milliardäre und die Millionäre. Und wenn sie sagen, ja, okay, die haben sich das hart erarbeitet, die Milliarden, an die werden wir vorbeigehen, die wollen wir nicht berücksichtigen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Also da ist die Balance nicht da. Ja. Und nur immer die, die sich nicht wehren können, ja, die haben zwar gute Vertreter, mein Herr Kostelka zum Beispiel, ja, die sind da sehr hörbar, ja, ehemaliger Klubmann meiner Vorgänger, oder mein Vorgänger sogar. Also das ist natürlich, aber trotzdem, die können sich nicht wehren. Und die sollen dann diejenigen sein, die, und daher finde ich, war das richtig, dass die diese Pensionsanpassung gekriegt haben, und der öffentliche Dienst, von dem steht und fällt ein Staat. Ja? Und da kann ich mich nicht herstellen, kann sagen, und den öffentlichen Dienst, die sollen auch nicht mehr kriegen. Okay, sie haben in der Vergangenheit nicht wenig bekommen. Ja? Aber die brauchst du, dass der Staat funktioniert, dass da keine Korruption ist, dass du das wirklich, dass da wirklich eine Zukunftsperspektive auch dort ist. Das sind ja nicht die Punkte. Ja? Die Punkte sind, es gibt also, da haben sie ja nicht schlecht. Ich habe das miterlebt, da war ja auch Klubobmann, wie es um die Förderungen geht, der ganze Katalog. Ja? Da war noch der Bröll, Vizekanzler, der Feimann-Bund. Wir schauen uns das an, wo gehen die Milliarden in der Förderung wirklich hin und brauchen die das? Den Mut hat bis jetzt noch niemand gehabt. Damals schon. Diese damalige Regierung hat es ein bisschen gehabt. Ja. Und das hätte man zum Beispiel. Nein, was fällt denn ein? Die Pensionisten, die können sich eh nicht wehren. Rübe ab. Nein, bin nicht der Meinung.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, aber trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Offensichtlich hat niemand damit gerechnet, weder bei der SPÖ noch bei der ÖVP, dass sie heute in der Früh aufwachen mit einem Anruf von Beate Meindl-Reisinger, wo die sagt, Freunde, ich will nicht mehr. Ja, das ist eine Überraschung für alle. Wie geht es jetzt weiter? Ja.
Na, wenn es eine Überraschung ist, dann muss ich sagen, dann waren die irgendwie nicht ganz ausgeschlafen. Denn sowas tut sich ja schon andeuten. Ja, sowas entwickelt sich ja auch. Das hätte man auch wissen können, wenn man sagt, wir versuchen eine Dreierkoalition aus drei Parteien, die kaum unterschiedlicher sein können, aber für Österreich, für die Republik, für das Land, für die Zukunft, für die Menschen, springen wir alle drei über unseren Schatten. Das muss ich sagen. Und das war am Anfang doch ein bisschen die Überlegung. Ich war gedacht, naja, vielleicht wird das doch was. Und das, was sie jetzt sagt, ist Folgendes. Man muss das übersetzen, was sie heute gesagt hat. Sie sagt, ich will mal für nichts mitverantwortlich sein. Ich verschüsse mich. Es ist mal nicht gerade mutig, aber es ist halt so. Ja. Das Zweite ist, da haben wir ein paar so Kompromisse drin und die würde man gerne im Parlament dann unterstützen und mitstimmen. Ja, okay. Ein lebendiger Parlamentarismus ist immer gut. Ja, für das habe ich gekämpft. Wir haben einmal freie Abstimmungen, da haben wir damals die Studiengebühren abgeschafft, zum Beispiel. Ja, wir haben sogar Mehrwertsteuer auf Medikamente oder so. Auch klar. Es war eine tolle Nacht, war das, wo die ÖVP heute noch seufzt, weil sie damals niedergestimmt worden ist. Übrigens von Rot und Blau, nebenbei erwähnt. Und das war jedenfalls etwas, wo die Meindl-Reisinger dann gesagt hat, und wenn Neuwahlen sollen, heute zur Sicherheit klar Wahlrede, ja, ja, das hat es auch gemacht. Also ich meine, eigentlich müsste man fast sagen, obwohl ich eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Grundsympathie habe für das, wie sie auftritt und wie sie spricht. Es ist eigentlich unverantwortlich, was sie da macht. Es ist unverantwortlich und sie hätte früher wissen müssen, dass auch sie sogenannte schmerzhafte Kompromisse machen muss. Trifft wahrscheinlich bei den anderen Parteien auch die einzelnen Verhandlungsstrategien, auch, ja, ich will da niemanden ausnehmen, aber sich jetzt herstellen und quasi sagen, nur was wir vorgeschlagen haben, das ist das Einzige, was wirklich fürs Land gut gewesen war. Und alles andere ist der Rückschritt und ist zurück in die Steinzeit. Das ist nicht okay. Sogar als Wahlrede ist das schwach.
Trotzdem die Frage, kommt jetzt bei der ÖVP Sebastian Kurz?
Naja, wenn ich höre, dass der von mir sehr geschätzte Präsident der Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, der ja an sich da sehr ein, wie soll ich sagen, ein lebendiger Politiker ist, der aber eigentlich mitgeholfen hat an der Dynamik, dass das Ganze kaum mehr eine Perspektive hatte und der schon einmal der Wegbereiter des Sebastian Kurz war. Das darf man nicht vergessen, kann mich noch gut erinnern. Ja, da war der Sobotka, der schon damals die Regierung in die Luft jagen wollte, die Kernregierung war das, und dann kam eben, und da war eben der Harald Mahrer. Und jetzt schaut es wieder so aus, wie wenn Harald Mahrer der Meinung ist, der Nehammer kann das nicht, außer mir kann es nur der Kurz, wird wahrscheinlich der Harald Mahrer gedacht haben. Und tut ein bisschen so in diese Richtung hineindenken. Und der Kurz, der sagt ja, na okay, wenn ich eine Anklage überhabe, ist auch wurscht, weil der, also er sagt es nicht persönlich, aber ich meine, er wird es denken. Aber beim Trump hat es auch nicht geschaut, der hat überhaupt gleich Dutzende Anklagen gehabt und Verurteilungen. Also mache ich da munter weiter und wird sowieso der Meinung sein, Österreich kann ohne mich sich nicht weiterentwickeln. Eine Zukunft ohne Kurz, das ist nichts. Ja. Und daher traue ich dem alles zu. Und er hat ein paar so Leute schon wieder, die in der Gegend herumrennen und sagen, ja, was mein Gott, aber im Endeffekt haben wir mit ihm Wahlen gewonnen, was nicht ganz falsch war.
Ja, Sie werden nicht überrascht sein, aber momentan ist es so, alles ist möglich, wie beim Lotto. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wirklich klare Perspektiven sind von den handelnden politischen Personen im Land noch nicht signalisiert worden. Aber ich glaube, es dauert 24, 48 Stunden, dann werden wir klarer sehen. Danke vielmals, Josef
Gerne. Schaub. Gerne.